Achtung, Achtung und willkommen zur zweiten Folge von Summer of Rock von Rock Stories, ein Community-Event für Hörerinnen und Hörer. Willkommen in Woche 2 und das sind eure Ergebnisse hier bei Summer of Rock. Willkommen zu einer weiteren zweiten Folge von Summer of Rock, das Community-Event von Rock Stories. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Rock Stories bzw. dem Community Event Summer of Rock in der Woche 2. Ja, es geht weiter. Es ist mal wieder Sonntag, das heißt, es geht weiter bei eurem Community Event Summer of Rock. Und ihr habt mal wieder fleißig abgestimmt. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, es sind mal wieder einige spannende Ergebnisse rausgekommen. Ich hatte euch letzte Woche ja gesagt, dass ihr dieses Mal über eure Top 10 Rock Bands abstimmen könnt. Und das habt ihr auch fleißig getan. Wenn du allerdings jetzt das erste Mal von Rock Stories oder generell Some of Rock hast, dann kannst du auch noch das, oder wenn du die erste Folge verpasst hast oder andere Folgen, dann kannst du natürlich auch noch alle Folgen dort auf Spotify hören. Für alle anderen, die jetzt gespannt auf die Ergebnisse warten, ich habe hier mal wieder meine schlaue Liste, wo ich die Notizen gemacht habe und hier schon die Plätze stehen habe. Und für alle anderen, die neu dazugekommen sind, erkläre ich nochmal kurz die Spielregeln. Also, bei Summer of Rock, dem Community Event, geht es darum, dass ihr in bestimmten Kategorien Fragen über eure Top 10 Songs, Bands und Co. abstimmen könnt. Diese Woche waren eure Top 10 Rockbands dran und ihr habt über ein Google-Formular dort abgestimmt. Ich habe hier die Ergebnisse und ihr wartet alle ganz spannend darauf. Heute könnt ihr natürlich wieder abstimmen und das dazugehörige Formular findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung oder ihr macht über Instagram unter Aaron Faust Music mit oder eben über WhatsApp. Das war's dann und das ist so viel zu den Spielregeln. Ich glaube, es ist auch ein bisschen selbsterklärend. Und jetzt kommt das Spannende, der eigentliche Sinn der Folge. Jetzt kommen Platz 10 bis Platz 1. Und es sei gesagt, es kann über 30 Minuten gehen, wenn nicht sogar noch länger, weil wir viel über die Plätze zu reden haben. So kann es sein, dass die normale Episodenlänge ein bisschen gesprengt wird. Aber das spielt jetzt keine Rolle und wir steigen direkt ein zu Platz 10. Ja, und hallo und willkommen zurück hier bei Rock Stories. Ja, jetzt liegen schon 3-4 Tage vor meiner ersten Aufnahme dazwischen. Ja, denn es ist leider was dazwischen gekommen bei der Aufnahme. Kein technischer Fehler, ja, oder sonst irgendwas bei der Podcast-Aufnahme, nein. Sondern leider bin ich krank geworden, also krank geworden leider. Ich hatte Corona, also an Corona, mir geht's aber soweit gut. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, nach langem Überlegen diese Summer of Rock-Folge doch noch zu machen. Und ich wollte euch einfach darauf hinweisen, weil ich noch etwas angeschlagen bin, dass es mir nicht übernimmt, wenn es ab und zu mal ich etwas komisch klinge. Das klingt einfach nur noch wegen dem Husten zusammen. Und entschuldigen an dieser Stelle nochmal. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Podcast-Folge diese Woche ausfallen lassen soll oder ob ich sie machen soll. Ich versuche sie jedoch zu machen. Und wenn ich an der einen oder anderen Stelle mal etwas krank klinge, dann tut es mir leid und hoffe, ihr versteht es. Aber soweit ist alles okay. Bis jetzt. Also soweit ist alles okay. Ihr braucht keine Sorgen zu machen. Und ich wollte das euch nur kurz gesagt haben. Wie gesagt, ich hatte Corona und deswegen ist meine Stimme noch etwas angeschlagen. Aber wir starten direkt mit Platz 10 und da habt ihr Slade gewählt. Und ich bin ja ein großer Fan der Band Slade in den 70ern. Also Musik aus den 70ern, 80ern, da waren die größten mit Merry Christmas and Ready und noch viel mehr Tracks. Und für mich sind Slade so die mittelerfolgreiche Band, aber für mich zählt bei Bands nicht der Erfolg, sondern die Musik. Und da geht schon im Jahr 1964 mit der Gründung der Band los. Im Jahr 1964 gründeten Dave Hill und Schlagzeuger Don Porro zusammen mit dem Gitarristen Mickey Marston, dem Bassisten Dave Jones und dem Sänger John Horowitz die Gruppe The Wonders. Bereits kurze Zeit später erschien die erste Dave Hill John Harvey's Kombination Don't Leave Me Now in Eigenproduktion. Ein Jahr später wurde die Band umbenannt in The In-Betweens und für den französischen Markt wurde eine EP produziert. Im Frühjahr 1966 stieß Sänger und Gitarrist Noddy Holder 15. Juni 1946, als Nashville John Holder von der Band Steve Reed and the Mavericks dazu, der bereits 1959 seine erste Band gegründet hatte. Die Rocking Phantoms, aus denen 1963 die Memphis Cutouts wurden, kurz danach kam der Musikinstrumentalist, Bassgeige, Keyboard Jim Lee. 14. Juni 1990 als James Whiteley geboren, zu den In-Betweens hinzu. Zu dieser Zeit begleitete die Band den Sänger Johnny Howitz und spielte Rock'n'Roll, vorwiegend Chuck Berry und Nassau-Stücke. Im April 1966 gingen die Band eigene Wege und Holder übernahm den Gesang. Die Gruppe erlangte innerhalb weniger Wochen lokale Bekanntheit während eines Ausflugs in den Tees in London. Nahm der US-amerikanische Produzent Kim Neill zu ihnen Kontakt auf. Schon wenig später wurde die Single You Better Run im Original von den New Rascals veröffentlicht und archiviert zu Nummer 1 in den lokalen Bildschirmcharts. Kim Forrest verlor jedoch schon bald das Interesse der Band, zumal die Single in den Vereinigten Staaten keine Beachtung erlangte. Sie nannten sich schließlich um in Ambler Slade und schließlich zu Kurzwurm Slate und entwickelten eigene Skinheads und hatten dann mit Get Down and Get With It ihren ersten Charterfolg. Und von da an regnete es nur noch Erfolge. Cause I love you. Take me back home. Look what you done. We'll bring the house down. Alles große Erfolge. Und natürlich nicht zu vergessen der 1973 veröffentlichte Weihnachtshit Merry Christmas Everybody. An jeden Weihnachten läuft der Song im Radio hoch und runter. Doch es sei gesagt, Slate sind nicht nur zu Weihnachten, sondern Slate sind fürs ganze Leben. So beschreiben es die Fans, und ich bin selber ein großer Slate-Fan und darf allen mitten, die noch nicht viel Slate gehört haben, tut es. Es ist eine fantastische Band und ein auf jeden Fall gewollter und gemusster Platz 10. Machen wir weiter mit Platz 9 an dieser Stelle. Ihr habt gewählt und es wurde Status Quo. Und diese Abstimmung scheint sich genau, also ist eigentlich genau meine Wunschabstimmung. Also ihr entscheidet, glaube ich, alle wie ich, weil auf Platz 10 war Slate einer meiner Lieblingsbands. Und auf Platz 9 hatte ich Status Quo als Auswahlmöglichkeit gesetzt letzte Woche und dann wurde es auch Status Quo. Ja, Status Quo. Was soll man zu dieser Band sagen? Ich mag einfach den Shuffle-Boogie-Rock-Rhythmus aus den 70ern sehr gern. Und ja, gehen wir mal ein bisschen auf die Geschichte der Band ein. In den 60ern gegründet, als erste Band mit dem Namen The Spectres und dann umgewandelt in Traffic Jam, spielten die Coverversion und schließlich in Status Quo. Und dann wurde das erste Album Pictures Max Stable Messages from the Status Quo. Ein sehr komplizierter Titel, weiß ich auch nicht, warum die den genommen haben, aber ja, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Aus dem Jahre 1968, ja, da war noch nicht der Boogie Rock Shuffle und musste genauso wie bei dem Nachfolger Square Parts, da war das auch noch ziemlich weit davon entfernt. Erst bei Marcellus Gracie's Boom von 1970, übrigens mit einem sehr geilen Cover, muss man sich mal angucken, Marcellus Gracie Spoon, das Album, das ist halt ein sehr geiles Album und so will man Crow kennen, genauso wie die Nachfolger, Dog of Two Head, Pie Driver, Hello, Quo und alle, die danach folgen, On the Level Blue for You. Und dann wurden es halt alle Klassiker. Und was gibt's außerdem noch zu der Band zu sagen? Ja, natürlich die Bandmitglieder von der Urbesetzung waren Francis Rossi, der lebt. Und also Francis Rossi lebt noch, dann gab's noch Rick Parfitt, der ist glaube ich 2016 verstorben, hat auch ein sehr krasses Rock'n'Roll-Leben gelebt. Also von den allen war der glaube ich am meisten der Rock'n'Roller da, also Ich will jetzt nicht sagen, dass Francis Rossi kein Mongroller war, aber er hat am meisten noch gefeiert und so. Und in der Originalbesetzung waren außerdem Alan Lancaster, der bis Anfang der 80er dort spielte und schließlich ausgestiegen ist, und dann Joan Coughlan, der bis Ende der 70er dort gespielt hat. Oder auch Anfang der 80er. Und das gibt's zu Status Quo, eurem Platz 9 zu sagen. Und das war's. Here we go with Status Quo. Ein sehr cooler Spruch, der auch mal Thomas Gottschalk in der Sendung, wenn das gesagt hat. Denn auch er war großer Status Quo-Fan. Und ja, ein sehr cooler Spruch. Wenn ihr wollt, dass wir über diese Bands auch nochmal im Einzelnen reden, in der Sonderepisode, dann schreibt das doch gern. Auf jeden Fall, das gibt's über Status Quo, euren Platz 9 zu sagen. Jetzt gehen wir rüber zu Platz 8. Nun geht's weiter mit eurem Platz 8 in der Woche 2 bei Summer of Rock. Ihr habt gewählt letzte Woche auf Platz 10 bei den Top Bands kann er höher punkten, nämlich auf Platz 8. Die Rede ist von The Police mit letzte Woche mit Roxanne, diese Woche als gesamte Band auf Platz 8 gelandet. Und die Geschichte dieser erfolgreichen, einfallsreichen und besonderen Band wollen wir heute auf den Grund gehen. Die Band gibt es schon seit 1977. Die Mitglieder, Stuart Copeland, Schlagzeuger von The Police, Andy Summers, Gitarrist von The Police, und natürlich Sting, der Bassist von The Police. Das sind die drei, quasi das Trio der Rockgeschichte The Police. Wie gesagt, 1977 haben sie sich gegründet und waren auch damals schon für kleine Gastauftritte in Deutschland, in Hamburg teilweise unterwegs und kämpften sich ihren Weg nach oben. Und das war, das war mit Sting natürlich und mit so einer Supergroup sehr einfach. Und dann kam es auch schnurstracks zum allerersten Album, das ich letzte Woche natürlich auch noch erwähnt habe, und zwar Outlandus d'Amour mit Roxanne, So Lonely, Next to You, Can't Stand Losing You und all diese Tracks. Und dann natürlich Regatta in Blancs 99 und ja, aber The Police haben sich letztendlich zerstritten, was den Geist der Gruppe schließlich aufgegeben hat, aber nicht den Geist von Sting. Und warum haben sie sich zerstritten? Ich glaube, weil Sting immer mehr wegen seiner Künste in den Vordergrund quasi gerutscht ist. Aber natürlich waren die anderen auch Künstler, aber Sting ist halt einfach noch aus der anderen Liga. In einer Police-Dokumentation sagte der Drummer Stuart Copeland einmal: Mich wundert es überhaupt, dass wir es 5 Jahre miteinander ausgehalten haben. Das sagte er. Und ja, ich kann es gut verstehen. Und sie haben sich letztlich einfach zerstritten, aber nichts ändert das an dem Erfolg von The Police. Euer Platz 8. Machen wir weiter mit dem Platz 7. Der hat mich allerdings ein bisschen überrascht. Das ist euer Platzi. So, seid ihr bereit für Platz Nummer 7? Wer ist es denn wohl geworden? Hä? Wer ist wohl geworden? Was habt ihr getippt auf Platz Nummer 7? Und das hat mich ehrlich ein bisschen überrascht. Es wurde die New Street Punk Band, natürlich Green Day. Mit Holiday, When the September Ends, Boulevard of Broken Dreams und natürlich Songs wie American Idiot, Basket Case. Das sind nur einige ihrer erfolgreichsten Songs und wir wollen ein bisschen auf die Bandgeschichte natürlich in Kurzform eingehen. Und wir starten direkt. Und das begann alles im Jahr 1987. Im Vergleich zu den anderen Bands ein bisschen spät, aber natürlich sind auch Hammer-Rock-Bands aus den 90ern dabei. Im Jahr 1987 gründeten die damals 15-jährigen Schulfreunde Billie Joe Armstrong und Mike Dint die Punkband Sweet Children. Später stieß der Schlagzeuger El Sobrant dazu, der dank der Erfahrung mit seiner vorigen Band Eastwick Auftritte für Sweet Children organisierte. So erlangte Sweet Children an Popularität in der Punk-Szene. Als die Band ein Konzert zusammen mit The Locals spielte, bei deren Gründer Larry Lipson begeistert und holte die Band zu seinem Label Layout Records. Bevor dort 1989 die EP 1000 Horse erschien, benannte sich die Band in Green Day um. Der Name leitet sich von der kalifornischen Slangbegriff für einen Tag Day voller Langeweile ab, den man mit dem Rauschen von einer Green Deutschgras Tour zu suchen versucht. 1990 das Album Pretty Smooth und die LP Slappy. Diese drei Veröffentlichungen wurden 1991 in der Compilation Smooth Out Slappy Horse zusammengefasst. Als Sobrante verließ die Band 1990, um sich dem College und seiner Tochter zu widmen. Sein Nachfolger wurde Trey Cool, der bereits Schlagzeuger bei den Lockouts war. 1992 veröffentlichte Green Day ihr zweites Album Kerpunk, auf dem sich als Bonustracks auch vier Songs aus der Sweet Children Ära befinden. Doch 1994 kommt es dann zu dem Erfolgsalbum Dookie. Das dritte Album von Green Day, Dookie, erscheint dazu bei dem Punk Revival erläuterten und in dem Mainstream zu basieren. Das Album hatte weltweit großen Erfolg, verkaufte sich über 11 Millionen Mal und erreichte Diamantstatus in den USA. Die ausgekoppelten Singles Basket Case und When I Come Around waren sehr erfolgreich. Weitere Singles sind Welcome to Paradise, Long Roof und She. Das Video zu Long Roof wurde in der alten Wohnung von Absolute gedreht. Mit Dookie begann die bis zu American Idiot andauernde Zusammenarbeit der Band mit dem Produzenten Rob Rob Carvalho. '95 war die Band dreimal für den Grammy nominiert, gewann letztendlich aber nur den Best Alternative Music. Außerdem war das Video zu Basketballs für 9 MTV Video Music Awards nominiert, inklusive Video of the Year. Im selben Jahr trat die Band auch hoch auf dem Festival Woodstock 2 auf. Ja, und so ging es dann immer weiter mit der Karriere von Green Day. Eurem Platz 7 und mit Dookie, das war der Durchbruch und mehr braucht man zu dieser Band auch nicht zu sagen. Ja, das war die Geschichte bis zum endgültigen Durchbruch bei Green Day und für Album Dookie, für die wir sie alle verehren. Jetzt geht's weiter mit eurem Platz 6. So, es geht weiter mit eurem Platz Nummer 6. Es wurde U2. Und was gibt's zu dieser Band zu sagen? Nachdem der damals 14-jährige Schlagzeuger Larry Mullen Jr. ein New Teens am schwarzen Brett der Mount Tremble Capital School in Dublin hinterließ, ist in der er Musiker suchte, um die Band zu gründen, entstand am 25. September 1966 die fünfköpfige Band Feedback. Neben den heutigen Mitgliedern der Band U2 war ursprünglich auch noch Richard Evans, Bruder des Gitarristen The Edge, Mitglied. Er stieg aber aus, als er 1978 auf das College abging und wechselte zu den Virgin Trons, die nunmehr vierköpfige Gruppe benannte sich in The Hype um, und der Bassist Adam Klein fungierte nebenher als Bandmanager. Den Namen U2 nach dem Spionageflugzeug des Typs Lockheed U2 nahm die Band auf Alternative ihres Freundes Steve Abel an. Steve später unter dem Namen Steve Rapper Sänger der Dubliner Punkband The Radius vom Space ist bis heute seinem Unternehmen verdient für das Design von U2, also Cover Artwork von Alben, Singles, DVDs und Merchandising zuständig. Am 18. März 1978 trat die Band dann unter dem Namen U2 in der Talentshow Pop Group in Irland auf. Als Gewinner der Veranstaltung bekam die Band außerdem Preisgeld von 500 britischen Pfund, auch einen Plattenvertrag von CBS Records. Im Jahr 1978 wurde Paul McGuinness durch den Journalisten Phil Grenham die Band vorgestellt und kurz wurde er dann deren Manager, was er bis zum November 2013 blieb. U2 bezeichnet ihn als fünftes Bandmitglied. Als er dann auch mit ein Fünftel der Bandeinnahmen beteiligt wurde. Auf Empfehlung von McGuinness übernahm danach Guy Orison, Madonnas langjähriger Manager, offiziell das Tagesgeschäft, wobei dieser schon in den Monaten vorher die Aufnahmen des 2014 Albums der Band bereute. Das erste Demo entstand im April 1978 mit Jackie Hayden in den Kiss of Dudes in Dublin. Es umfasste die Titel Street Men, Shadows and Tall Trees sowie Fool. Bereits im September 1978 nahm die Band ein zweites Demo auf. Weitere Demos entstanden im Mai 1977 wiederum in den Studios in Dublin. Im September 1979 kam bei CBS Irland ihre erste Exemplar mit dem Titel Free heraus. Im März 1980 unterschrieb die Band einen Vertrag mit East End Records. Nach ihrer ersten größeren Tour erschien am 20. Oktober das Debütalbum Boy. Schon 1981 brachten sie den Nachfolger Oktober heraus. ...1980 erschien ihr drittes Album, War, die erste Single-Auskopplung aus dem Album Here's Day. War ihr erster Hit in den US-amerikanischen Billboard Hot 100. Aus War wurde außerdem die Single Sunday, Bloody Sunday ausgekoppelt. Mit dem Titel wird gleich der Mini-Osterstand von 1916 wie auf dem Blutstrom von 1920 und 1970 angespielt. Auf den folgenden Tourneen gab U2 erstmals ausverkaufte Konzerte. Aufnahmen dieser Tour kam 1973 unter dem Namen Under the Blood Red Sky als erstes Live-Album der Band heraus. Das gibt's zu U2 zu sagen. Euer Platz. So, jetzt wird es heiß. Jetzt kommen nämlich Platz 5 bis Platz 1. Und auf Platz 5, wie letzte Woche, CC Top with Lagerash. CC Top habt ihr wieder mal auf Platz 5 gewählt. Und was gibt's hier zu der Bandgeschichte von CC Top? Top zu sagen. Vom Anfang bis zum internationalen Durchbruch. Nach dem Ende von Billy Gibsons Band The Moving Sidewalks beschloss er im Sommer 1969 eine neue Band zusammenzustellen, mit der er sich musikalisch wieder mehr in Richtung Blues und Rockmusik orientieren wollte. Billy Eilish, der bereits mit Demi Wolken gespielt hatte, bot sich als Bassist an. Weiterhin gehörten neben Gibsons Keyboarder Lena Geig und Schlagzeuger Dan Mitchell zur Besetzung der Band, der sich kurz darauf in CC Top umbenannte. Der Name ist laut Gibson eine Hommage an seine musikalischen Vorbilder Seal und B.B. King. Allerdings nahm er mit den CC King und der Bezug auf B.B. King, sodass er sich für CC Top entschied. Wenig später verließ das verbliebene Trio unternahm seine ersten musikalischen Versuche auf einer Ranch in Texas und beschloss wenig später, die Vermarktung der Band in die Hände des Managers zu legen. Die Waffen auf Bill Ham, ein Freund von John Mitchell. Kurz darauf nahm CC Top bei den Jonas Jones Recording in Houston, die erste Single Salt Lake Millennium auf, da der Plattenvertrag mit London Records noch nicht unterschrieben war, veröffentlichte Bill die Single auf seinem Plattenlabel Scat Records. In lokalen Radiostationen verschaffte der Gruppe Auftritte in ganz Texas. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Besetzung erneut verändert. Für den Bassisten Adrian kam Dusty Hill und für den Schlagzeuger Mitchell kam Frank Bird. Beide hatten bis dahin bei American Blues gespielt. In dieser Besetzung trat ZZ Top erstmals am 10. Februar 1970 in Biscuit auf. Im Sommer 1970 folgten die Aufnahmen zum Debütalbum ZZ Top First Album, das im Januar 1971 offiziell veröffentlicht wurde. Größte Verkaufserfolge blieben zunächst aus. Lediglich die Singleauskopplung Somebody Else Been Shaking a Tree mit der B-Side Neighbor Neighbor könnte sich in den lokalen Hip-Hop-Radio- und Musiksender wie KFC unter den Top 10 platzieren. In den folgenden Monaten war ZZ Top gemeinsam mit verschiedenen texischen Musikern und Bands unterwegs. Während der Tourneen schieben ZZ Top die Lieder zum zweiten Album Rio Grande Mat und nahmen sie während der Tourpausen auf. Das Album erschien 1972 und brachte ZZ Top die erste Notierung in den Billboard 200 auf Platz 104 ein. Die Single Fontaine erreichte Platz 69 der Billboard Hot 100. Aufgrund des Erfolges beschritt die Gruppe ihre erste Tournee als Headliner mit dem 1973er Album Trees on Reese. Fest zeigten ZZ Top ihr Image als texanische Aufschneider und nannten ihren ersten Hit mit Lagerash. Im Anschluss an das Album tourte die Band mehrere Jahre fast ohne Pause durch die USA, lediglich unterbrochen von den Studioaufnahmen der Besetzung des 1975er Albums Fandango. Sein Abschluss fand dieser Tourmarathon mit der Worldwide Texas Tour. Zu dieser Tournee ließ ZZ Top eine eigene Bühne entwickeln, die sich thematisch unter dem Bundesstaat Texas drehte. Die Band nahm zu den rund 100 Auftritten in den USA etwa 75 Tonnen Ton- und Lichttechnik. Höhepunkt der Show war die Präsentation von Büffeln, Stieren und Schlangen. Gibsons bezeichnete die Jahre als fast ununterbrochenes Tönen als eine mörderische und grauenvolle Erfahrung. Und jetzt springen wir nämlich zu den 80ern, denn da kommt der internationale Durchbruch für ZZ Top. Nach rund 3 Jahren Pause wieder auf Tournee, als in Anzündung für den kommerziellen Durchbruch in Europa wird im Rockpalast nach des WDR angesehen. Die Sendung wurde im Rahmen in zahlreichen europäischen Sendern ausgestrahlt und war das erste Sender ausgestrahlt und der war erste Mal in ZZ Top live in europäischen Fernsehen zu sehen, war das eine Ein konnte sich als erstes Album Band in den deutschen Albumcharts platzieren und mit Alienator war das internationale Album gemacht. Und so viel gibt es zu ZZ Top zu sagen, jetzt kommen wir zum Platz 4. Weiter geht es mit Platz 4 und ihr habt gewählt, es wurden die Eagles. Und was gibt's zu dieser Band zu sagen? Das erfahren wir jetzt. Die Eagles sind eine US-amerikanische Country-Rock-Band. Sie wurde 1971 in Los Angeles gegründet und zählte fast ein Jahrzehnt lang zu den erfolgreichsten amerikanischen Gruppen und führenden Protagonisten der als West Coast Music bezeichneten Stilrichtung der 1970er Jahre. Nach einigen Umbesetzungen entwickelte die Band ihren harmonisch prägenden Mehrstimmgesang aus den musikalischen Grundlagen von Country Music, Folk, Bluegrass und Rockmusik ihren eigenen typischen Eagle-Sound. Mit Hotel California schrieben sie Geschichte und einen der erfolgreichsten Titel der Rockmusik. Die Mitglieder waren Glenn Frey an Gesang, Gitarre und Klavier, Don Harley am Schlagzeug, Ben Hossam am Bandrumble, Gitarre und Gesang und Randy Meisner am Bass. Das sahen die Eagles. Und natürlich und ihr erfolgreichstes Album Hotel California. Es ist ihr erfolgreichstes Album und es ist einer der erfolgreichsten Rocksongs und zu Recht euer Platz 4, The Eagles. Machen wir weiter mit Platz 3. So, es wird spannend, die Top 3, Top 3 bei Summer of Rock in der Woche 2. Und es sind Platz 3 natürlich Pink Floyd. Pink Floyd habt ihr gewählt, zu Recht. Und das ist die Bandgeschichte von Pink Floyd. Am 6. September 1940 wird Roger Waters in Cambridge geboren. Wenig Monate später fällt sein Vater im Zweiten Weltkrieg. Deshalb liegt die Erziehung allein in den Händen der Mutter. 1940 am 27. Januar wird Nick Mars, dessen richtiger Name Nicholas Bursley Martin ist, als Sohn einer reichen Familie in Birmingham geboren. Am 28. Juli wird dann noch Rick White in London geboren und am 6. Januar 1946 wird Sir Bernard in Cambridge geboren. Seine Familie gehört zur gutbürgerlichen Mittelschicht. Und zu guter Letzt, am 6. März wird Dave Gilmour, ebenfalls in Cambridge geboren. Alle fünf genießen, als sich gut betrachtende Eltern haben, eine gute Schulausbildung. Syd und Dave gehen beide auf die Cambridge High School. Sie spielen zusammen Gitarre und treten dies als Folkduo auf. Sie lernen Roger, der sich hauptsächlich für Blues interessiert, kennen und spielen für 2 Monate zu dritt in einer Band. 1962 Roger und Rick nehmen ihr Architekturstudio am Regent Street in London auf. 1963 auch Nick beginnt dort sein Studium. 1964 beginnt dann sein Kunststudium in Cambridge, aber wechselt einen Monat später nach London.
zur gleichen Zeit beginnen Nick und Roger und Nick mit ihrer Band Sigma Six zu spielen. Kurz darauf taufen sie sich in T-Set und dann in The Megadeth um. 1965. Die Band macht noch einige Namensveränderungen durch, gibt sich dann als The Elvis im Roger Street Poly Magazine ein erstes Interview. Zu dieser Zeit besteht die Band auf Roger Waters, Nick Mission, Rick Wright, Keith Noble und Juliette Kale. Die Band bleibt aber relativ erfolglos und bricht schließlich auseinander. Im Juli beginnen Roger und Rick wieder mit einer Gruppe und holen noch Bob Close im dazu. Im September trifft Roger Meredith in London und holt ihn in die Band. Sid ekelt Bob wenige Wochen später aus der Band und findet einen Namen für die Gruppe, zuerst The Pink Floyd Sound, später dann in The Pink Floyd. Pink Floyd setzt sich schließlich als dem Vornamen weiter Bluesmusiker zusammen. Im November bestreiten sie dann mit Rhythm and Blues ihr erstes Konzert im Londoner Countdown Club. In den ersten Monaten folgen einige Auftritte. In der Zwischenzeit ändert sich ihr Musikstil in psychedelischen Klängen. Ende Oktober verpflichten sich The Pink Floyd Peter Gin als ihr Manager im Musikpalau. Lupus Music. Wieder folgen einige Auftritte. 1977 es folgen wieder mehrere Auftritte und die erste Tour durch England. Im März wird ihre erste Single Everline in den Abbey Road Studios aufgenommen, veröffentlicht und erreicht Platz 20 in den britischen Charts. Ihr Debütalbum The People and the Cats of Down erscheint im August und erreicht bis Ende August Platz 6 in den britischen Charts. Doch ihr eigentlicher Erfolgsalbum wird The Dark Side of the Moon, eines der bedeutendsten Alben in der Rockgeschichte. Und das sollten sie 1970 schreiben. Pink Floyd mit Dark Side of the Moon. Euer Platz 3. Und jetzt kommt zu Platz 2. Wieder ein mit einer Band, die letzte Woche auch schon da gewesen ist. Weiter geht es mit Platz Nummer 2 und da er ist geblieben, AC/DC. Und hier muss ich als Fan gar nicht mehr viel sagen und ich glaube, ja, ich schon viel zu viel, nur noch mal hier die Kurzfassung. 1973 gründeten die Brüder Angus und Malcolm die Band AC/DC mit Dave Evans und dem Bassisten. Dann treten sie in einigen Clubs auf und haben schließlich ein Tag mit Albert Records und veröffentlichen ihre ersten Single Can I Sit Next to You Girl, das später auch mit Bon Scott veröffentlicht werden würde auf dem Album High Voltage und Rocking in the Parlor mit Dave Evans. Dave Evans erschien irgendwann nicht mehr zu den Gigs und man entschloss sich, einen neuen Sänger im Oktober 1974 zu suchen. Ronald Belford Scott war dafür der perfekte Frontmann. Sie nahmen ihm zusammen das Debütalbum High Voltage der europäischen und australischen Version auf und man merkte sofort, dass die Energie strömte. So sollte es auch bei Ace sein. Bon Scott war zwar der Ältere, aber es rockte wie noch nie mit Bon Scott. Dann gab es noch weitere Alben. 76 mit Dirty Deeds on the Sheep, 77 mit Let There Be Rock, 78 mit Power Age, wo die Band selber sagt, es sei ihr bestes Album, und 79 nicht, und 80 ihre stärksten Jahre mit dem Durchbruch Highway to Hell 79 und Back in Black 80. Und das, obwohl AC/DC genau in dieser Zeit einen Schlag trifft. Denn ihr Frontmann Bon Scott ist gestorben und sie brauchen einen neuen Sänger. Und da trifft es sich, dass AC/DC sich daran erinnert, wie Bon Scott einmal von diesem Typen geschwärmt hat, wie er bei Jordi gesungen hat. Die Rede war vom Rocksänger Brian Johnson, der momentan in der Autowerkstatt seines Bruders arbeitete, der übrigens selber eine Vorliebe für Autos hat. Man fragte ihn, ob er nicht beim nächsten Album Back in Black mitmachen sollte. Und das tat er dann auch. Und ja, der Rest ist Geschichte. Und ich glaube, mehr muss man gar nicht zu der Erfolgsgeschichte von AC/DC sagen, denn jetzt kommt es endlich zum Platz 1. Und wenn ich das hier so sehe, dann muss ich schon wieder lachen. Warum? Das werdet ihr gleich erfahren. Es wird spannend. Euer Platz 1. Wir sind schon wieder an einem Punkt angelangt, an dem Punkt der Entscheidung, an dem Punkt der Spannung. Ihr habt entschieden, auch in der Woche 2, was ist euer Platz 1? Was ist eure beste Rockband diese Woche? Woche 2, ihr habt entschieden, huch, ist es spannend hier. Ich schwitze mir die Hände, denn euer Platz 1, es bleibt spannend und es ist... Es ist... wieder mal Queen geworden. Ja, die Entscheidung ist gefallen. Es wurde Queen. Schon wieder. In der Woche 2. Deswegen habe ich auch gesagt, ich würde das Ergebnis so lustig finden. Denn Queen kann auch bei Summer of Rock in der Woche 2 bei der entscheidenden Entscheidung niemanden das Wasser reichen. Queen ist und bleibt der quasi auch im Namen die Könige des Rock. Das passt genau zu ihnen. Und auch hier, wie ich schon in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, muss man hier nicht viel zu sagen. Es ist halt Queen und Queen sind die Könige des Rock'n'Roll. Und ich musste schon wieder schmunzeln, wo ich das Platz 1 Ergebnis sah. Und das war jetzt endlich die Entscheidung von Summer of Rock in der Woche 2. Und ich brauche sie nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, es hat euch diese zweite Ausgabe von Summer of Rock hier von Rock Stories gefallen. Und ich hoffe, es war auch nicht so schlimm. Mit meiner Stimme und so. Und ich hoffe, ihr hättet es noch aushalten können. Und ich hoffe, ihr fandet diese Podcast-Folge gut. Und wenn du neu bist bei Rock Stories, dann hör dir doch die anderen Podcast-Folgen noch gerne an. Alle vom ersten bis zur heutigen Folge gibt's dort auf Spotify zum Streamen. Also zieht sie euch rein, gönnt sie euch. Und ja, das gibt's da zu sagen. Puh. Und ja, erst wieder runterkommen. Nächste Woche geht's dann weiter bei Rock Stories mit den Top 10 Gitarristen in der Rockmusik. Und da könnt ihr auch wieder abstimmen. Für wen werdet ihr stimmen? Top 10 Gitarristen in der Rockmusik. Bei der Abstimmung könnt ihr wie immer über den Link in der Beschreibung dieser Folge mitmachen oder über WhatsApp oder über Instagram. Ja, das gibt's zu sagen als kleines Schlusswort hier. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ja, ich muss mich erstmal wieder beruhigen. Wieder mal eine sehr spannende Folge und nächste Woche geht's dann weiter mit den Top 10 Gitarristen in der Rockmusik. Da kann Queen ja nur mit einem Punkt. Brian May, ob der auf Platz 1 wird, ne, ich weiß ja nicht. Aber ja, Queen scheint auf jeden Fall bei euch immer auf Platz 1 zu landen, zumindest in den letzten 2 Wochen. Aber ja, Queen, King of Rock. Aber vielleicht wird es ja nächste Woche mal jemand anderes werden. Ja, das war's an dieser Stelle hier von mir. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und eine ganz tolle kommende Woche. Und ja, wie gesagt, hört euch die anderen Folgen an, stimmt ab für die kommende Woche und seid auf jeden Fall bei Woche 3 von Summer of Rock immer wieder mit dabei. Ja, das war's. Seid auf jeden Fall nächste Woche bei Woche 3 auf jeden Fall wieder dabei. Ja, das ist jetzt mein Spruch. Und mit diesem Zitat, mit diesem Spruch, auch werde ich mich jetzt hier verabschieden und sage bis nächste Woche. Macht's gut. Keep on rocking. Immer rocking bleiben. Ciao. Keep on rocking.